Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist unser Zweck im Leben? Diese Fragen haben sich Menschen durch alle Zeiten hindurch gestellt. Und viele Menschen haben versucht, Antworten zu finden. Und auch wenn viele Philosophen und andere, die diese Antworten gesucht haben, Stücke von Wahrheit finden konnten, so sind doch alle ihre Ausführungen letztlich zu kurz gefasst. Denn der Gott, der uns geschaffen hat und der uns in uns wirkt und der unsere Zukunft bestimmt hat, ist der Einzige, der diese Fragen für uns beantworten kann. Und tatsächlich hat er in seiner unendlichen Gnade und Weisheit hat er sich dazu entschlossen, seine Gemeinde nicht blind zu lassen, sondern diese Antworten uns zu geben. Heute werden wir die Serie fortführen, die einmal im Monat im Abendgottesdienst ist, nämlich im Kolosserbuch, Kolosserbrief, heute Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Wir sehen, wie Paulus die Kolosser daran erinnert, wer sie einmal waren, wo sie herkamen, wer sie sind, wo sie hingehen, wer sie sein werden und wie sie leben sollen, wie sie jetzt leben sollen. So, wendet euch bitte mit mir zum Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Lasst uns das Wort Gottes gemeinsam lesen. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir und loben dich, dass du diesen Tag beiseite gesetzt hast, wo wir uns gemeinsam versammeln können, um dich anzubeten und dein Wort zu hören und das Gnadenmittel zu sehen, zu erleben, das du bereitet hast. Ich bitte, dass du all unsere Herzen bereitest, auch meint, dass wir dein Wort empfangen können und dass du doch mächtig in unseren Herzen wirken mögest, sie zu dir wendest, dass wir nicht abgelenkt sein, dass wir nicht in eine andere Richtung gehen mit unseren Gedanken, sondern dass wir deine Gnade bedenken, dass wir unseren ganzen Fokus auf dich legen und das sehen, was du für uns in deinem Sohn vorbereitet hast. Das bitten wir im Namen deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Unsere heutige Predigt hat drei Hauptpunkte. Das erste, die Vollständigkeit der menschlichen Verdorbenheit. Das zweite, die Versöhnung und Verherrlichung. Und das dritte, Ausharren im Glauben. Nochmal, die völlige menschliche Verdorbenheit, Versöhnung und Verherrlichung und Ausharren im Glauben. Ein fortlaufendes Thema und richtigerweise so ist die unbegreifliche Gnade des Evangeliums und die überwältigende Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Das ist das Herz unseres Glaubens. Aber ohne ein korrektes Verständnis dessen, was die Gnade und die Liebe wirklich bedeuten, was ihnen entgegengesetzt ist, dann haben wir nur eine sehr oberflächliche, zweidimensionale Sicht auf die Wahrheiten. Paulus adressiert die Einsetzung des Evangeliums, wo er in diesem Abschnitt auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Warum brauchen wir denn Gnade? Warum ist Gottes Liebe so unfassbar dargestellt im Evangelium? Weil wir entfremdet waren von Gott durch unsere eigenen inwendigen, aktiven Ungehorsam. Wir waren entfremdet und fremd in unserem Denken. Feindlich gesinnt. Die ungläubige Welt ist nicht einfach nur neutral gegenüber Gott oder skeptisch, sondern sie ist feindlich gegen Gott. Der gefallene Mensch verachtet Gott und will sich an den Ort Gottes stellen. Der unerrettete Mensch hat nicht nur keine rettende Beziehung zu Gott, sondern hat eine feindliche Beziehung zu Gott. Was ist der Grund dafür? Warum ist der gefallene Mensch feindlich und entfremdet dem Herzen Gottes? Das ist eine direkte Folge des Sündenfalls. Adam hat sich entschlossen, im Garten Gott ungehorsam zu sein. Und als eine Konsequenz sind alle, die von ihm abstammen und alle, die jemals gelebt haben, von Sünde beherrscht. Und zwar schon von der Empfängnis an. David bespricht das in Psalm 51, Vers 5. Siehe, in Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und Psalm 58, Vers 3. Psalm 58, Vers 4. Die Gottlosen sind abtrünnig vom Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Also sind wir alle bereits mit einem korrumpierten Herz geboren und bereits empfangen. Es gibt nicht einen Teil von uns, nicht einen Abschnitt, nicht einen Teil von uns, nicht ein noch so kleinen Teil von unserem Sein, der nicht von dem Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das endet nicht bei der internen Ausrichtung unseres Herzens, denn von unserem Herzen heraus fließt alle Zeit böse Werke, wie Paulus es hier in dem Text sagt. Der gefallene Mann ist aus dem Zustand, den er im Paradies hatte, gefallen, weil er die Sünde gewählt hatte. Und wir versagen fortlaufend darin, das Gute zu tun, das wir tun sollten, und tun stattdessen das, was wir nicht tun sollten. Das können wir in uns selber sehen und in anderen, indem wir einfach nur mal die 10 Gebote betrachten, wie wir es manchmal auch im Gottesdienst tun. Wie oft brechen wir diese Gebote, selbst nur in ihrer direkten Bedeutung? Und wie viel mehr, wenn wir die Worte Jesu noch dazu nehmen, zum Beispiel, wenn er sagt, eine Frau mit Begehren anzusehen, ist schon Ehebruch im Herzen, oder einen Menschen zu hassen ohne Grund ist schon Mord, oder auch die Gebote Jesu zu hören, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, ist dann auch nur ein Moment eines Tages, wo das auf irgendjemanden von uns wirklich zutrifft? Nein. Wir tun das nicht. Aber auch nur eines dieser Gebote zu brechen, nur eins, ist bereits ein Verrat gegen den höchsten Gott. Die Sündhaftigkeit, die Feindschaft ist unser eigenes Werk. Sie ist die Essenz dessen, was der gefallene Mensch ist. Und wir können die Schuld auf niemand anderen schieben. Niemand zwingt uns, ein Sünder zu sein. Niemand wird gezwungen, ein Sünder zu sein. und es gibt niemanden, der ohne außerhalb der Gnade Gottes auch nur echte Umkehr von Sünde hat oder wirklich ein Bedürfnis, frei zu sein von Sünde. Wenn wir sehen, wie der gefallene Mensch vom Gott entfremdet ist, dann ist die nächste Frage, was sind die letztendlichen Folgen davon? Gericht und Verdammung und ewige Bestrafung in der Hölle. Das ist das, was jeder einzelne von uns verdient, mich selbst mit einbezogen. Tatsächlich ein Gott, der die unendliche Verlorenheit des Menschen sehen kann und sie einfach durchgehen lassen kann, wäre kein gerechter Gott. Aber für den Sünder, der von Gott entfremdet ist, sollte das eine erschreckende Wahrheit sein. Es gibt keinen Ort, wo man sich von Gott verstecken kann. Es gibt keinen Ort, wo du hinrennen kannst, um seine Gerechtigkeit zu entfliehen. Und jede Sekunde tickt die Uhr. Und sein Endgericht naht einen Schritt näher, kommt einen Schritt näher. Und doch, Lob sei Gott, denn er ist nicht nur gerecht, sondern auch liebevoll, barmherzig und voller Gnade. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Versöhnung und Verherrlichung. Wissend, dass wir hilflos sind in unserer Sünde und in unserer Sünde versklavt sind und völlig unfähig, uns selbst mit Gott zu versöhnen, Gott selbst versöhnt uns mit sich selbst. Das sehen wir im ersten Teil von Vers 22. Hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Durch Versöhnung sind wir nicht mehr länger entfremdet von Gott. Wir sind nicht mehr seine Feinde. Wir sind nicht mehr feindlich gegenüber ihm eingestellt. Stattdessen sind wir nun seine Kinder, seine Freunde, die Empfänger seiner wunderbaren Liebe und seiner überfließenden Gnade. Wir sind versetzt von einem Schicksal, das nicht schlimmer sein könnte, zu einem Schicksal, das nicht besser sein könnte. Wie wird diese Versöhnung erworben? Durch das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. Der Kommentator Matthew Henry drückt das folgendermaßen aus. Christus hat die Grundlage für alle Versöhnung gelegt, denn er hat den Preis gezahlt. Er hat es erkauft, hat es versprochen, hat es verheißen als Prophet, eingesetzt als König und erworben als Priester, damit Leute, die zuvor Feinde waren, nun versöhnt werden können. Christus hat es mit seinem Tod und seiner Auferstehung erworben. Er verkündet es in seinen Lehren, in den Evangelien. Er tut es durch seine Gemeinde verbreiten. Und wie herrlich ist diese Wahrheit, dass selbst der größte Feind Gottes, die wir vielleicht sehen, die Person hat keine Chance, die werden nie im Himmel sein. Selbst diese Menschen können versöhnt werden. Tatsächlich müssen wir nicht mal weiter blicken, als nur Paulus selbst zu sehen. Paulus, der zugestimmt hatte, dass Stephanus gesteinigt wurde und der auch Menschen, Christen in die Gefängnisse geführt hat, auch dass manche von ihnen sterben mögen. Und er wurde zu einem der größten Apostel der Gemeinde. In diesem Abschnitt sehen wir auch, wie Paulus im Besonderen betont, dass Christus uns in seinem Leib, seines Fleisches versöhnt hat. Er wurde Mensch in seiner Fleischwerdung. Er war und ist es weiterhin völlig Mann und völlig Gott. Und als ein Mensch hat er ein vollkommenes Leben gelebt, das jede einzelne Forderung Gottes zufriedengestellt hat, die wir nicht zufriedenstellen konnten. Als Mensch hat er die Strafen erduldet für unsere Sünden und ist an unserer Stelle gestorben. Wenn er kein Mensch gewesen wäre, wenn er nur Gott war, der jetzt halt so den Schein eines Menschen angenommen hätte, dann wäre das für uns gar nicht anwendbar. Dann hätte man das nicht für uns, hätte er das nicht für uns leben können. Und hätte weder den Gehorsam leben noch unsere Strafe tragen können. Aber Paulus schreibt hier auch, dass wir durch den Tod versöhnt sind. Der ewige Tod, den wir verdient hätten, ein Tod, der einzig wahre Lohn für den Verrat und die Rebellion gegen Gott ist, auch die Blasphemie, die wir tun. Der Zorn Gottes musste zufriedengestellt werden. Christi Tod an unserer Stadt hat diese Anforderung zufriedengestellt für uns, die wir in ihm gefunden werden. Was ist das letztliche Ziel dieser Versöhnung? Wenn Gott durch Christus uns mit sich selbst versöhnt hat, damit wir nicht länger entfremdet und feindlich in unserem Denken sein und verdammt, für was hat er uns dann versöhnt? Paulus beantwortet die Frage im Rest von Vers 22. Ihr seid versöhnt, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Was für ein unbegreifliches Bild. Jesus starb für uns, nicht nur damit wir von den Sündenkonsequenzen gerettet würden, sondern dass wir da präsentiert werden vor sein Angesicht. Er hat es um seinetwillen getan. Er hat es gemacht, damit er uns besitzen kann, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn lieben und von ihm geliebt werden und dass wir ihn anbeten. Der erste Schritt hierauf zu ist natürlich die Heiligung. Der Prozess, in dem wir Tag für Tag in das Ebenbild Christi umgestaltet werden. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist ein Prozess, in dem wir auch mit einbezogen sind. In dem wir gegen unser Fleisch kämpfen und den Versuchungen widerstehen, die die Welt und der Teufel uns entgegenschleudern. Das ist hart. Das ist unglaublich hart. Das Werk der Heiligung ist schwierig. Der Prozess ist oft ist nicht ein langsames Ansteigen eines Berges, sondern eher eine Abfolge von Bergen und Tälern. Oft sind wir in den Tälern, im Schlamm und haben gar nicht mehr im Blick, dass wir zuvor überhaupt Fortschritte machen konnten. Aber Gott sei Dank sind wir nicht auf unsere eigenen Ratschläge zurückgeworfen. Hier in dieser Welt und in diesem Leben sind uns Mittel gegeben, wie zum Beispiel das Gebet, das Wort Gottes und die Sakramente, wo wir Kraft und Hilfe, Weisheit rausziehen können, um diesen Krieg zu führen. Wir können uns auch trösten in der Tatsache, dass die Rechtfertigung nicht auf unserem letztlichen Heiligungslevel abhängt. Es gibt keine magische Linie der Heiligung, die wir erreichen müssen, damit wir gerechtfertigt werden. Was der Fall ist und was wirklich wahr ist, dass am Ende unseres Lebens wenn wir in die Ewigkeit hinübergehen, dass wir dann verherrlicht werden. Wir werden vollständig gemacht und unser Verlangen wird dann nur noch dem nachjagen, was gut ist, und wird das, was böse ist, für immer hassen. Der lange Krieg, den wir gegen Sünde geführt haben, Tag für Tag, wird dann letztlich und vollständig zu Ende sein. Und an dem letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt und alle Dinge richtig gemacht werden, dann wird unser sündiges Fleisch erweckt und wird vollkommen gemacht. Und wir werden mit ihm sein und ewig Gott anbeten für alle Ewigkeit. Das ist das letztendliche Ziel. Und das Endziel der gesamten Heilsgeschichte, dass wir heilig und tadellos und unverklagbar dargestellt werden vor seinem Angesicht und ihn für ewig ehren. Das ist wie ein Bild von Sephania Kapitel 3, Vers 17. Sephania 3, Vers 17. Muss ich kurz suchen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Wenn die Predigt hier enden würde, würdest du sagen, das war toll, sehr ermutigend. Ich bin noch dankbarer für das Evangelium. Aber du fragst dich vielleicht, was ist die Anwendung hier? Was nehme ich für mich mit in die Woche? Paulus scheint diese Frage fast zu erwarten, denn das nächste, was er schreibt, ist eine Ausführung an die Kolosser. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, hier ist ein Aufruf zum Ausharren. Ein Aufruf, nicht abzudriften vom Glauben. Und lasst euch darauf hinweisen, das ist ein konditionaler Aussagesatz. Dieses Ausharren ist nichts Optionales im christlichen Leben. All die wunderbaren Dinge, über die wir jetzt gelesen und die wir betrachtet haben, hängen daran. Ihr sagt vielleicht, ich dachte, die Errettung ist nur aus Gnade durch Glauben und nicht durch Werke. Und du hast recht. Deswegen ist es wichtig zu erkennen, dass das Ausharren kein Werk ist. Es ist das Beibehalten des Glaubens. Der Kommentator William Henderson sagt, die göttliche Das Ausharren zeigt den echten Glauben und die göttliche Vorhersehung setzt auch Ausharren voraus. Also das heißt auch an einer Stelle in der Bibel, deswegen wirft nicht das Vertrauen weg. Denn nur noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen. Und dann wird es heißen, mein Gerechter wird leben aus Glauben. Wenn er aber zurückschreckt, wird meine Seele kein Wohlgefallen in ihm haben. Aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern von denen, die Glauben haben. Und die ausharren. Jetzt habe ich leider die Stelle nicht gefunden. Der Brief an die Kolosser hat die völlige Gewissheit, dass die Kolosser auch ausharren werden. Und wir haben auch in Johannes 10, Vers 28, wo Jesus sagt, Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber wie bringen wir diese beiden Wahrheiten zusammen? Es geht um den Unterschied zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche. Die unsichtbare Kirche besteht aus allen, die in einem echten, in einer echten Beziehung zu Christus stehen, die gerettet sind. Und diese Kirche durchbricht alle nationalen Schranken und auch Denominationen. Jeder, der wirklich Christus gehört, gehört zu dieser Kirche und sie ist unsichtbar. Wir können nicht hundertprozentig wissen, ob jemand zu der unsichtbaren Kirche gehört oder nicht. Aber die sichtbare Kirche auf der anderen Seite besteht aus allen, die den Namen Christi bekennen und Teil einer bibelgläubigen Gemeinde sind. Das ist die einzige Gemeinde, Art von Gemeinde, die wir wirklich kennen können und von der wir Teil sein können. Und es wird immer so sein, bis zum Ende der Erde, dass auch solche zur sichtbaren Kirche gehören, die nicht wirklich Christus lieben und zu ihm gehören. Sie gehen vielleicht jeden Sonntag in die Kirche, sie hören das Wort, wie es gepredigt ist, sie nehmen teil, auch am Abendmahl, sie sagen vielleicht auch all die richtigen Sachen und stimmen innerlich auch den Lehren zu, aber sie haben nie wirklich ihren Glauben in Christus gesetzt. In Christus allein für ihre Rettung. Es ist die sichtbare Kirche, an die die Warnung auch in Kolosser und in allen anderen entsprechenden Abschnitten gerichtet ist. Es gilt der Person, die christliche Dinge tut, aber keinen christlichen Glauben hat, dass sie erschüttert werden, um sie aufzurütteln, dass sie die Realität erkennen, dass sie in tödlicher Gefahr sind und dass sie erneut ausgerichtet werden auf das Einzige, was wirklich zählt, die einzige Hoffnung, nämlich das Evangelium Jesu Christi. Aber es ist auch wichtig für uns zu wissen heute, dass wir diesen Abschnitt ernst nehmen, jeder von uns. Unsere Herzen zu prüfen und festzustellen, ob das, was hier gesagt wird, auch uns betrifft, auch auf Christus zu blicken, auf die herrlichen Wahrheiten des Evangeliums und daran festzuhalten, fest zu klammern, noch fester, als wir es zuvor getan haben. Und auch aufhören, dass wir es für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir feststellen und festmachen, dass wir es zum Zentrum unseres Lebens machen. Paulus endet mit einer ziemlich hohen, nachdem er jetzt in das Innere geguckt hat, erinnert er uns jetzt danach, dass wir Teil sind von etwas Größerem als uns selbst. Er sagt, das Evangelium, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Dürfen können wir zwei Sachen rausnehmen. Einmal, das Evangelium, das wir haben, ist wahr. Und es ist das einzige Evangelium. Für tausende von Jahren wurde es in nahezu jede Sprache, in jeden Stamm, in jedes Land gebracht. Es gibt Menschen, die sind unsere Brüder und Schwestern in Christus, die an ihn glauben und ihn verkünden. Dasselbe Evangelium wie wir. Dasselbe Evangelium wie Paulus. Es gibt viele wie Paulus, die ihr Leben der Verkündigung des Evangeliums verschrieben haben. Es gibt viele wie Paulus, die ihre Leben geopfert haben für dieses Evangelium. wir sind nicht Nachfolger einer seltsamen Zusammenstellung Lehre, die in einer fernen Vergangenheit oder fernen Zukunft ist, sondern wir sind Nachfolger einer wertvollen Wahrheit, einer Wahrheit, die fortdauern wird, bis es den finalen Sieg gibt am Ende der Welt. Zweitens, und damit verbunden, müssen wir unser christliches Leben nicht auf einer einsamen Insel leben. Christus baut seine Kirche um uns herum. Wir haben Brüder und Schwestern in Christus in jeder Region, jeder Nation auf diesem Planeten, mit denen wir beten können, für die wir beten können, die wir unterstützen können, von denen wir unterstützt werden. Und wir können uns versammeln, auch in einer örtlichen Gemeinde, um Gott anzubeten und die Gnadenmittel zu bekommen, die er für uns bereitgestellt hat. Wir sollten niemals diese große Gnade vergessen. Wir sollten nicht versuchen, das christliche Leben auf eigene Kraft zu leben. Denn das wird uns nur scheitern lassen. Sondern wir sollten dieses Geschenk annehmen und unsere Leben daran hängen. Wir sollten das Königreich Gottes an die erste Stelle setzen, im Gegensatz zum Königreich von uns. Anstelle des Königreichs von uns. So ermutige ich dich, lieber Christ, ich fordere dich heraus, nach dem, was wir betrachtet haben. Blicke zurück auf dein früheres Leben und die Errettung, die du durch Christus bekommen hast. Sei dankbar für das, was Gott tat. Blicke nach vorne zu deiner Vollkommnung und die ewige Anbetung im Himmel. Und blicke dahin mit Hoffnung und harre aus im Glauben. Kämpfe den Kampf, den du vor dir hast. Und vertraue darauf, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, was für ein herrlicher Gott bist du. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Wir danken dir und loben dich für das Evangelium, für die Gnade, die du uns erwiesen hast, durch den Tod deines Sohnes und für die Zukunft, die du für uns bestimmt hast. Wir bitten, dass das sei, was um das unser Leben herum gebaut sein, dass wir nichts davon für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir allezeit dankbar zurückblicken, hoffnungsvoll nach vorne blicken und in dieser Zeit uns an das Evangelium klammern. Und ich bitte, dass du mit uns in der nächsten Woche sein mögest, dass wir von der Wahrheit, die wir gehört haben, geprägt sein. Und dass du uns Kraft gibst, um den Krieg zu führen gegen Sünde, jeden Tag. Und dass wir zuallererst danach streben, Leben zu leben, zu führen, die dich verherrlichen und die deinem Königreich dienlich sind. Das bitten wir in dem Namen des herrlichen Sohnes und unseres gesegneten Retters, Jesus Christus. Amen.